spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
Hallo und herzlich willkommen zur 47. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich die Staatsanwältin für Mord und Totschlag, Hanna Schmücker-Borgwardt, zu Gast. Schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, hallo.
Vielleicht fangen wir erstmal so ganz klein an und Sie erzählen uns, was macht denn überhaupt so eine Staatsanwältin?
Ja, was macht eine Staatsanwältin? Die Staatsanwaltschaft an sich nennt man die Herren des Ermittlungsverfahrens. Die wichtigste Aufgabe, die wir haben, ist eigentlich die Strafverfolgung. Das heißt, gemeinsam mit der Polizei führen wir die Ermittlung und ermitteln Sachverhalte und klären Straftaten auf. Aber darüber hinaus entscheiden wir auch, ob man dann eine Anklage erhebt. Tatsächlich ist es in der Praxis so, es gibt sehr, sehr viele Sachverhalte, die wir aufklären, aber es werden mehr eingestellt als angeklagt. Und wenn dann ein Sachverhalt angeklagt wird, dann vertritt der Staatsanwalt diese Anklage in der Hauptverhandlung. Und wenn dann ein Urteil gefällt wird, dann ist die Staatsanwaltschaft auch für die Strafvollstreckung zuständig. Das heißt beispielsweise, wenn ein Urteil gefällt wird, wo jemand verurteilt wird, eine Geldstrafe zu bezahlen, dann überwachen wir, ob er das auch tatsächlich tut. Und dann hat die Staatsanwaltschaft noch eine dritte Funktion, das ist die sogenannte Kontrollfunktion der Gerichte. Wir sind ja völlig unabhängig von den Gerichten und wenn das Gericht eine Entscheidung trifft, das kann ein Urteil sein, aber das kann auch eine Entscheidung im Ermittlungsverfahren sein. Ich beantrage eine Durchsuchung und das Gericht lehnt es ab. Und wenn ich dann anderer Auffassung bin des Gerichts, dann habe ich die Möglichkeit, dagegen Rechtsmittel einzulegen, Beschwerde, Berufung oder Revision. Und damit muss ja noch mal ein anderes Gericht entscheiden über das Urteil oder über den Antrag, der gestellt wurde. Ja, das sind so die Aufgaben, die man als Staatsanwältin hat.
Wow, also sehr, sehr komplex auf jeden Fall und viele verschiedene Bereiche. Sie haben ja 2015 angefangen, als Staatsanwältin erstmal zu arbeiten. Danach sind Sie 2018 Mordstaatsanwältin geworden. Was für Straftaten, sage ich mal, also bei Mord und Totschlag kann man sich ja denken, mit was für Straftaten Sie zu tun haben. Aber mit was für Straftaten haben Sie denn dann am Anfang zu tun gehabt?
Ja, also ich habe 2015 angefangen als Staatsanwältin. Und es ist die Regel, dass man dann erstmal in einer allgemeinen Abteilung anfängt. Das ist, damit man einfach mal die Arbeit überhaupt kennenlernt als Staatsanwalt. Und in der allgemeinen Abteilung bearbeitet man Diebstahl oder Betrug oder Körperverletzung. Das müssen nicht immer einfach gelagerte Fälle sein. Ich weiß noch, ich habe hier eine Woche gearbeitet. Da bekam ich ein Verfahren, da ging es um den Vorwurf der Untreue, wo jemand mehrere Millionen veruntreut hat. Das war ein Riesenverfahren, aber es gehört in die allgemeine Abteilung. Und so habe ich das relativ früh schon bearbeitet. Dann 2016 bin ich dann in die Sonderabteilung für Wirtschaftsstrafsachen gekommen. Das hatte den Hintergrund, ich habe, bevor ich bei der Staatsanwaltschaft angefangen habe, für ein paar Jahre in einer Kanzlei gearbeitet für Insolvenzrecht. Und so bin ich dann relativ schnell in die Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen gekommen und habe dort Insolvenzstraftaten bearbeitet, aber auch beispielsweise Kapitalanlagebetrug oder Subventionsbetrug. Und das habe ich 2 Jahre gemacht und 2018 hat sich dann die Möglichkeit für mich geboten, in die Kapitalabteilung zu kommen. Und ja, da wollte ich eigentlich immer hin. Das war immer das Ziel für mich, in die Abteilung wollte ich immer. Und so bin ich seit 2018 in der Abteilung für Kapitaldelikte. Und wir bearbeiten auch noch andere Delikte, aber natürlich auch Mord und Totschlag, also Delikte gegen das Leben. Und das sind halt besonders schwerwiegende Straftaten, die mit sehr umfangreichen und intensiven Ermittlungen verbunden sind. Und man muss sich halt sagen, die Besonderheit bei Kapitaldelikten im Vergleich zu Allgemeinstraftaten ist einfach, Tötungsdelikte, insbesondere Mord, das ist einfach das schwerste Delikt, das das Gesetz kennt. Und dass das Gesetz auch mit der höchsten Strafe bedroht, lebenslang. Und das ist schon eine große Aufgabe.
Und das ist auch der Grund, warum Sie da immer hin wollten, weil das somit das, ich sag mal, Höchste ist oder das Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Oder wieso wollten Sie da immer hin?
Also es ist so für mich, das ist eine ganz spannende Arbeit hier. Man arbeitet ganz eng mit der Polizei zusammen. Und man ist am Tatort, man ist in der Rechtsmedizin, man nimmt an der Obduktion teil. Ich habe immer schon früher auch schon im Studium die Möglichkeit gehabt, Einblicke in die Rechtsmedizin zu haben und habe dort schon von den ersten Kapitaldelikten erfahren oder meine ersten Erfahrungen gemacht. Und ja, es ist halt, man muss es so sagen, es ist dieser Reiz, man kommt an einen Tatort und da ist ein Mensch, der ist getötet worden. Und dieser Mensch, der kann mir nicht mehr sagen, warum ist er getötet worden oder wie ist er getötet worden und wer war das? Und das ist dann die Aufgabe der Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Polizei, genau das aufzuklären. Wie ist dieser Mensch getötet worden? Warum ist er getötet worden? Und wer war das? Und gerade in den Kapitaldelikten ist das besonders ausgeprägt, auch diese Hintergrundermittlung. Warum? Weil das ganz wichtig ist für die Entscheidung, ob wir einen Totschlag oder einen Mord haben. Das zeichnet sich auch in den Akten wieder. Ermittlungen in Tötungsdelikten sind sehr umfangreich. Unsere Akten haben in der Regel 4.000 bis 5.000 Seiten.
Wow.
Und das sind sehr umfangreiche Ermittlungen, weil man halt nicht nur den Täter ermittelt, sondern auch die Hintergründe. Und das ist total spannend und war immer das, was ich machen wollte.
Sie haben jetzt gerade schon mal so die Zusammenarbeit mit der Polizei angesprochen. Inwieweit läuft das dann ab oder inwieweit unterscheidet sich dann noch, also für mich klang das jetzt schon fast gleich, also als wenn man so eine Ermittlerin bei der Polizei ist, inwieweit unterscheidet sich die Arbeit dann noch?
Ja, also wir arbeiten ganz eng zusammen mit der Arbeit, insbesondere mit der Mordkommission und auch mit den Sachgebieten bei der Polizei für Delikte gegen das Leben. Wir sind aber in der Arbeit schon unterschiedlich. Die Polizei will aufklären, die ermittelt, die setzt Ermittlungsaufträge um. Und die Staatsanwaltschaft, die stellt sicher, dass alles, was die Polizei denn macht, in rechtsstaatlichen Bahnen läuft, damit die Ermittlungsergebnisse, die die Polizei sammelt, später auch in der Hauptverhandlung verwertbar sind. Es ist sozusagen, die Polizei arbeitet kriminalistisch. Die vernimmt Zeugen, geht durchsuchen, es werden Telefonate abgehört. Und die Staatsanwaltschaft schafft den juristischen Boden dafür, damit das auch alles, was wir an Erkenntnissen haben, später verwertet werden darf. Das ist so der Unterschied eigentlich zwischen der polizeilichen und der staatsanwaltschaftlichen Arbeit. Aber gerade in Kapitaldelikten arbeiten wir wirklich sehr eng zusammen. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir schnell Entscheidungen treffen müssen. Wenn jemand tot gefunden wird und es ist klar, der ist getötet worden, dann ist das Ziel, wir müssen rauskriegen, wer war das? Und dann müssen wir da schnelle Entscheidungen treffen. Ich muss mich auf die Polizei verlassen können, das kann ich auch. Und deswegen arbeiten wir sehr eng zusammen.
Aber Sie überlegen dann, sage ich mal, auch mit oder ermitteln so ein bisschen mit und gehen auch mit so in die Richtung, dass man so überlegt, wer könnte es jetzt gewesen sein? Man hat jetzt die und die Anhaltspunkte. Das schon oder ist das wirklich mehr so die Polizei und Sie sagen nur, okay, Sie können, keine Ahnung, das Handy abhören, das ist juristisch einwandfrei oder so?
Also es ist so, ich trage die Verantwortung in dem Verfahren und natürlich trägt mir die Polizei Sachverhalte vor und sagt auch, ich meine, diese Person war der Täter und auch die Polizei kann jemanden im Beschuldigtenstatus versetzen. Das heißt nicht zwingend, dass ich diese Entscheidung teile und auch nicht, dass ich nicht selber sage, diese Person, die ihr bisher nicht als Beschuldigten behandelt habt, das sehe ich anders. Ich möchte, dass der als Beschuldigter behandelt wird, weil ich hier den Anfangsverdacht bejahe. Und da muss die Polizei das auch tun.
Ah, okay. Das ist ja echt interessant. Das heißt, Sie haben schon noch den oberen Überblick und Sie entscheiden quasi, wer am Ende angeklagt wird.
Ja, genau.
Okay. Fahren Sie denn dann auch mit zu, ich sag mal, Tatorten, schauen sich Fotos von den Tatorten an oder sowas? Gehört das auch noch mit in Ihren Aufgabenbereich dann?
Ja, das gehört mit in meinen Aufgabenbereich und das ist auch wirklich sehr interessant. Also insbesondere bei Tötungsdelikten fahre ich immer mit zum Tatort und mache mir einen eigenen Eindruck davon, von der Örtlichkeit und den Gegebenheiten. Die Polizei zeigt mir den Tatort, erklärt mir die Lage vor Ort. Es gibt Polizeibeamten der Spurensicherung, die mir das Spurenbild erklären. Danach fahre ich in die Rechtsmedizin zur Obduktion und der Rechtsmediziner erklärt mir das Verletzungsbild. Und das ist auch ganz wichtig, weil wenn wir dann einen Täter ermitteln, dann gerade bei Tötungsdelikten findet dann in der Regel eine sogenannte Haftvorführung statt. Bei der Haftvorführung, ich stelle dann einen Haftbefehlsantrag. Ich beantrage, dass diese Person in Untersuchungshaft kommt und dann entscheidet der Richter darüber anhand der Aktenlage. Da findet keine Beweisaufnahme statt und man muss sich vor Augen halten, das ist schon eine ganz gravierende Entscheidung, zu sagen, es kommt jemand in Haft, bevor eine Beweisaufnahme stattgefunden hat oder bevor es ein rechtskräftiges Urteil gibt. So, und dann ist man in dieser Haftvorführung und dort hört man keine Zeugen oder Sachverständige an, sondern es gibt nur die Aktenlage. Und dann ist es meine Aufgabe, meine Eindrücke da auch mit einzuführen. Ich kann dann vom Tatort berichten, falls da Unklarheiten sind. Oder wenn Unklarheiten sind, zum Verletzungsbild kann ich berichten, weil ich mir den Tatort angeguckt habe, weil ich bei der Obduktion dabei war.
Das heißt ja, Sie tauchen sehr, sehr tief, wie man das jetzt schon so hört, in die Fälle auch ein und Sie sehen extrem viel. Ist es manchmal auch schwer für Sie, das psychisch zu verarbeiten?
Also an sich stimmt's. Ich tauche tief in die Fälle ein. Für mich persönlich, ich komme damit gut klar. Also wirklich, ich lasse die Arbeit im Büro, nehme das nicht mit nach Hause. Ich habe aber auch ein gutes soziales Umfeld in meinem privaten Leben, was mich da aufhängt. Aber vielleicht zur Klarstellung, ein Staatsanwalt, der für sich sagt, ich möchte das nicht, der wird auch nicht gezwungen, hier in die Kapitalabteilung zu kommen. Also niemand wird gezwungen dazu. Aber ich komme damit gut klar.
Aber hätte ja auch sein können, dass Sie sich das immer gewünscht haben, da reinzukommen, aber dann so ein paar Leichen gesehen haben und gesagt haben, boah, das ist doch extrem. Also ich meine, das ist ja was anderes, wenn man jetzt vielleicht schon so ein paar Tote gesehen hat, im Leichenschauhaus oder so. Oder wenn man dann richtige Mordschauplätze sieht, das stelle ich mir einfach mal vom Bild her extremer vor.
Das kann natürlich sein, dass das vorkommt. Für mich persönlich war es jetzt nicht so der Fall, dass mich das sehr mitgenommen hat in dem Sinne, dass mich das psychisch belastet hat.
Ja, zum Glück ja auch. Also sonst ging ja auch so ein Job gar nicht.
Ja.
Haben Sie denn mal so ein paar Beispiele von Fällen für uns, die für Sie, ich sag mal, besonders spannend waren, weil die vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht so klar waren oder weil noch eine unerwartete Wende passiert ist oder so?
Also grundsätzlich muss man sagen, bei Tötungsdelikten, jeder Fall hat seine persönliche Tragik. Und wir müssen objektiv sein, man muss sich davon lösen, ob das Opfer ein Kind ist, ein Mann, eine Frau, wer berühmt ist oder jemand aus dem Schlichtmilieu. Oder ob der Täter gesund, krank, alkohol- oder drogenabhängig ist. Wir müssen da irgendwie unsere Neutralität wahren. Es ist aber so, dass eigentlich die meisten Tötungsdelikte relativ spontan passieren. So aus der Erfahrung her, in den meisten Fällen, der Täter steht morgens auf und weiß eigentlich da noch nicht oder hat da noch nicht den Plan, abends jemanden zu töten. Das ist etwas, was relativ spontan aus einem Konflikt heraus passiert. Besonders sind tatsächlich, finde ich persönlich, die Fälle, wenn man einen Täter hat, der tatsächlich richtig plant, einen anderen Menschen zu töten. Und da hatte ich tatsächlich so einen Fall. War so, dass wir eine Prostituierte in ihrer Wohnung gefunden haben, die getötet wurde, ganz eindeutig getötet wurde. Das war schon ein beeindruckendes Bild, was sich da getan hat. Und dieses Bild hat auch sofort deutlich gemacht, das war hier eine geplante Tat. Und es war schnell klar in den Ermittlungen, dass der Täter einer der Freier gewesen sein muss. Und da haben wir dann natürlich die Nadel im Heuhaufen gesucht. Und ich habe da 6 Wochen lang mit der Polizei ganz eng zusammengearbeitet und ermittelt. Wir haben uns jeden Tag getroffen. Es war eine Ermittlungsgruppe von 28 Personen. Und jeden Tag haben wir uns zusammengesetzt und jeder hatte seine Aufgaben und wir haben besprochen, was haben wir noch für Möglichkeiten, was können wir tun, um diesen Täter zu ermitteln. Und nach 6 Wochen haben wir ihn ermittelt, tatsächlich. Das waren sehr intensive 6 Wochen, aber das Ergebnis war da. Wir haben ihn ermittelt, wir wussten, wer es war und sind dann zu ihm hin und haben dann ihn festgenommen. Er wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter auch später vorgeführt. Und dann haben wir seine Wohnung durchsucht. Und bei der Durchsuchung haben wir dann auf dem Dachboden ein Skelett gefunden. Eine zweite tote Person sozusagen. Und wir hatten nun ja gerade den Erfolg, dass nach 6 Wochen intensiver Ermittlungstätigkeit wir den Täter ermittelt haben. Und plötzlich hatten wir ein neues Opfer und standen vor der Frage, wer ist das? Wer ist diese Person? Das konnten wir dann relativ schnell ermitteln über DNA. Und ja, aber das war wirklich ein Fall, der mir besonders in Erinnerung ist.
Klar, vor allen Dingen, wenn man denkt, okay, man hat jetzt den Täter, der ist jetzt festgenommen, man durchsucht noch die Wohnung auf irgendwelche neuen Hinweise und wenn dann da auf einmal noch eine tote Person liegt, dann ist man doch wahrscheinlich auch erstmal total erschrocken. Mit sowas würde man ja wahrscheinlich erstmal nicht rechnen, oder?
Das war schon was Besonderes in diesem Verfahren.
Und das heißt, Sie sind auch bei den Festnahmen immer dabei, oft dabei?
Das ist situationsabhängig. Also in der Regel ist es so, dass die Täter, wenn sie dann ermittelt werden, dass die Polizei sofort zugreift. Da wartet keiner darauf, dass ich dann noch schnell dahin fahre, sondern jemand, der in der Lage ist, einen anderen Menschen vorsätzlich zu töten, den nehmen wir dann schnell in Gewahrsam. Und da kann ich nicht erwarten, dass die Polizei sagt, sie wartet irgendwie noch 15 Minuten, bis ich mit dem Auto da bin. Das ist ganz situationsabhängig, ob ich gerade zufällig dabei bin. Mhm. Wenn es eine geplante Festnahme ist, also wir beobachten den Täter und es geht um die Frage, wann greifen wir zu und es ist noch ein gewisses Zeitfenster vorhanden, dann kann es auch sein, dass ich bei der Festnahme dabei bin.
Mhm, okay. Sie haben jetzt eben auch von Objektivität gesprochen. In Filmen, finde ich persönlich, wird es immer so ein bisschen so dargestellt, die Staatsanwältin ist gegen den Angeklagten, versucht Beweise zu finden, versucht dessen Schuld irgendwie zu beweisen. Ist das in Wirklichkeit dann nicht so? Also muss man wirklich objektiv sein und darf nicht gegen den Angeklagten arbeiten?
Also anders als in amerikanischen Prozessen oder halt anders als im Film ist die Staatsanwaltschaft keine Partei des Strafverfahrens, die nur Belastungsmaterial zusammenstellt. Die Staatsanwaltschaft ist Organ der Rechtspflege und gilt als objektivste Behörde der Welt. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, alles für und gegen den Angeklagten zu ermitteln. Wir wollen einen Sachverhalt aufklären. Wir wollen ja nicht, dass irgendwer Unschuldiges verurteilt wird. Wenn es kann auch sein, dass wir jemanden ermitteln und wir klagen den an und dann sitzt man in der Hauptverhandlung und stellt auf einmal fest, hier hat sich irgendwas geändert von der Spurenlage her, der war das gar nicht. Dann beantrage ich auch einen Freispruch. Ein Freispruch ist keine Niederlage für einen Staatsanwalt. Wir wollen einen Sachverhalt aufklären und wollen, dass auch der richtige Täter ermittelt wird. Und dazu gehört es auch, entlastende Umstände zu ermitteln.
Okay, das ist ja auch nochmal interessant, weil ich glaube, die meisten kennen es halt wirklich aus so Hollywood-Filmen und so und dass es dann in Amerika auch nochmal anders ist. Das war vielleicht auch noch ganz wichtig. Jetzt haben Sie ja wirklich oft mit Mördern zu tun, die Sie vielleicht dann ja auch zu Gesicht bekommen, also die wissen, wie Sie aussehen. Haben Sie dann keine Angst, dass die Angeklagten, ich sag mal, die verbüßen jetzt ihre Strafe, kommen frei und geben Ihnen dann vielleicht so ein bisschen die Schuld, weil Sie vielleicht so ins Visier gepackt haben? Haben Sie dann keine Angst, dass die sich irgendwann rächen oder so? Oder leben Sie vorsichtiger? Kann man das so ausdrücken?
Also Angst habe ich nicht, das muss ich wirklich ehrlich sagen. Also mir ist auch nicht bekannt, dass schon mal was in der Richtung passiert ist. Man muss ja sagen, ein Tötungsdelikt oder eine Tat geschieht in der Regel aus einem persönlichen Konflikt heraus, der ja mit meiner Person überhaupt nichts zu tun hat. Und wer denn aus einem Konflikt heraus spontan tötet, der erwartet ja nahezu, dass denn auch die Strafverfolgungsbehörden tätig werden. Und der Fokus dieses Täters richtet sich dann nicht gegen die Polizei oder gegen den Staatsanwalt. Also daher Angst habe ich nicht. Bin ich vorsichtiger geworden? Ja, jetzt nicht, was soll ich sagen, natürlich prägt einen die Arbeit. Aber zum Beispiel, als ich allgemeine Sachen bearbeitet habe, habe ich viele Internetbetrügereien bearbeitet, woraus ich jetzt für mich die Erfahrung gezogen habe, dass ich da sehr vorsichtig geworden bin, im Internet was zu kaufen. Ich bin jetzt aber nicht vorsichtiger geworden aus den Erfahrungen, die ich hier in der Kapitalabteilung gewonnen habe. Es ist eher so, ich lebe nicht vorsichtiger, aber man weiß vielleicht jetzt eher die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen.
Klar, wenn man auch sieht, was alles passieren kann, weil ich meine, Sie kriegen es ja wirklich hautnah mit.
Ja.
Sie haben eben mal gesagt, 6 Wochen haben Sie an dem einen Fall gearbeitet. Unterscheidet sich das immer extrem, wie lange man an einem Fall arbeitet?
Das ist ganz individuell von Fall zu Fall. Also ich habe Fälle gehabt, da sind die Täter selber zur Polizei gegangen und haben sich sofort gestellt.
Okay.
Es gab Fälle, da sind die Täter nach Hause gegangen. Da konnten wir die dann noch am selben Tag festnehmen zu Hause. Es gab Täter, die sind geflohen. Da mussten wir dann erstmal ermitteln, dass diese Person, die geflohen ist, auch der Täter ist. Und dann, wenn der Anfangsverdacht da ist, dann auch Maßnahmen ergreifen, um den Aufenthaltsort zu ermitteln, um diesen Täter dann festzunehmen. Und das ist dann wiederum abhängig davon, ob er sich in Deutschland irgendwo aufhält oder sich ins Ausland begeben hat. Und dann gibt es natürlich noch, wie bei dem Fall, den ich erzählt habe, es kann halt auch sein, dass es sehr lange dauert, bis man den Täter ermittelt hat.
Und wie ist das dann? Kann man auch mal gleichzeitig an mehreren Fällen arbeiten oder arbeiten Sie mehr dann an einem Fall zu einer Zeit?
Nein, ich bearbeite mehrere Fälle. Also ist nicht so, dass wir, das ist auch wie im Film eigentlich. Also im Film sagt man ja auch immer ein Fall und wenn der abgeschlossen ist, kommt der nächste. So ist es nicht. Ich bearbeite mehrere Delikte nebeneinander. Also es ist ja so in meiner Abteilung, ich mache Mord und Totschlag. Vielleicht hier an dieser Stelle auch würde ich auch gerne so mit einem Mysterium aufräumen, das höre ich immer wieder im Fernsehen, dass man sagt, Mord ist es, wenn er vorsätzlich handelt. Das ist gerade nicht der Fall. Auch Totschlag, auch Totschlag wird vorsätzlich begangen. Ein Mord unterscheidet sich dadurch vom Totschlag, dass der Täter aus subjektiven oder objektiven Umständen die Person tötet, die Tötung nochmal anhebt oder abhebt von der normalen Tötung. Also wenn jemand eine andere Person tötet aus Geldgier oder besonders grausam, dann ist das Mord, dann sind das sogenannte Mordmerkmale. Dann ist die Tat besonders schlimm. Trotzdem, auch eine vorsätzliche Tötung kann ein Totschlag sein, ohne dass es ein Mord ist.
Oh, das ist auch nochmal echt interessant. Das wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich immer dachte, Mord ist halt immer, wenn man es vorher irgendwie geplant hat. Aber okay, dann haben wir damit auch aufgeräumt. Ja. Sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt erfahren Sie ja auch immer die ganzen, ich sag mal, Hintergrundgeschichten und warum eine Tat so passiert ist, wie sie passiert ist. Natürlich gibt es niemals eine Rechtfertigung dafür, Menschen umzubringen. Aber ich frage mich, hat man vielleicht manchmal, wenn man die ganze Geschichte dahinter kennt, auch Mitleid mit dem Angeklagten bzw. der Angeklagten oder passiert sowas nie?
Also grundsätzlich braucht man für die Arbeit hier ein gutes Verständnis für die Gesamtumstände. Und dazu gehören auch die damit verbundenen sozialen Aspekte. Jeder Fall hat seine eigene Tragik. Das darf meine Objektivität aber nicht beeinträchtigen. Aber natürlich muss man einfach mal Umstände berücksichtigen. Beispielsweise, wenn man einen psychisch kranken Täter hat, der in seiner eigenen Realität lebt und die Dinge ganz anders wahrnimmt als ein psychisch gesunder Mensch. Und eines Tages explodiert er irgendwie und tötet in seiner Wahrnehmung einen anderen Menschen. Und später, wenn er dann wieder aus diesem psychischen Ausnahmezustand herauskommt, erinnert er sich gar nicht daran, was er getan hat. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Täter, der geplant losgeht, einen gesunden Täter, der geplant losgeht, um einen anderen Menschen zu töten. Und wir haben auch viele Fälle, wo man einfach sagen muss, da ist Hintergrund der Tat ein zwischenmenschlicher Konflikt zwischen Täter und Opfer. Und der Täter scheitert an diesem Konflikt. Und das muss man dann auch verstehen. Also man muss schon ein Verständnis für die Gesamtumstände aufbringen, ja.
Der Täter scheitert an dem Konflikt, bedeutet, der Täter kann damit nicht mehr umgehen und bringt die Person dann einfach um, sozusagen?
Das gibt's auf allen Ebenen. Also das kann in einem Beziehungskonflikt sein, das kann aber auch in einem familiären Konflikt sein oder in einem freundschaftlichen Konflikt. Und greift dann zu diesem Mittel, zur Tötung. Das heißt aber nicht zwingend, dass er diese Tat geplant hat. Das kann auch einfach denn wirklich in einem Streitgespräch sein. Und daran scheitert er dann.
Mhm. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass wir über diese ganzen Dinge einmal gesprochen haben und einfach auch ein paar Hollywood-Klischees, sag ich mal, aufklären konnten, dass die vielleicht in der Realität gar nicht so sind oder zumindest in Deutschland nicht so sind. Und danke, dass Sie uns so einen schönen Einblick in Ihren Berufsalltag gegeben haben und so ein bisschen mehr aufgeklärt haben, was ist eigentlich Polizeiarbeit, was Arbeit der Staatsanwältin. Ich finde, das war sehr, sehr interessant. Und jetzt kommen wir auch schon zu meiner Schlussfrage, die Frage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle. Wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn dann Ihrer Meinung nach machen?
Ach, eine gute Frage. Auf jeden Fall keine Arbeit. Ich wohne hier am Meer, deswegen einfach nur die Sonne am Strand genießen, Beachvolleyball spielen, vielleicht ein Fischbrötchen am Hafen essen oder in meinem Lieblingsrestaurant ein Glas Wein trinken. einfach den Tag genießen.
Das klingt super. Nach so einem richtig schönen Sommertag oder so.
Genau.
Ja, das klingt ganz, ganz toll. Und ich danke Ihnen, wie gesagt, dass Sie heute hier waren.
Ja, freut mich. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.